SWR 2 Tandem.
Joachim Gerhardt hatte eine gute Beziehung zu seinen Söhnen. Sie seien ganz normale, gute Jungs gewesen, sagt er. Durch einen Freund entdeckten sie den Islam für sich und konvertierten. Der Vater begriff nicht, wie schnell sie sich radikalisierten. Bis eines Tages Abschiedsbriefe dalagen. Jetzt sind sie in Syrien. Seitdem kämpft er darum, sie zurückzuholen. Almut Engelin spricht mit einem Vater zwischen Verzweiflung und Tatendrang, zwischen Erschöpfung und Hoffnung. Und Joachim Gerhardt hat gute Gründe, die Hoffnung nicht aufzugeben. Sie hören eine Sendung aus dem Jahr 2016.
Joachim Gerhardt, leben Ihre Söhne?
Laut Stand der letzte WhatsApp wären sie beide tot, 2015 im März umgekommen. Aber der Glauben von uns und auch teils Beweise glauben mir, dass sie noch beide leben.
Was lässt Sie das hoffen?
Von Insider weiß ich halt, dass es normalerweise Beweise gibt, wenn sie beide tot wären, dass es ein Foto gibt. Dann wäre auch regelrecht richtig Propaganda gemacht worden, hat mir dann ein Islamwissenschaftler gesagt, der da unten mit Syrien sehr viel zu tun hat, auch mit dem IS befasst. Und er hat mir dann auch erklärt, er glaubt nicht, dass die Söhne tot sind. Er glaubt 99,9%, dass sie leben, weil der IS würde das propagandamäßig präsentieren, wenn zwei blonde, junge Männer aus Deutschland mit blauen Augen, wenn die umgekommen wären.
Und also wenn die für die Sache Allahs
heldenhaft gestorben wären.
Dass Sie dieses Buch geschrieben haben, wo Sie Ihre ganze Recherche offenlegen und wie Sie mit Schleusern und mit Geheimdienstleuten sprechen und wo Sie überall hinfahren und so. Ist es nicht ein wahnsinniges Risiko, das alles in einem Buch zu erzählen?
Nein, das Risiko war es eigentlich nicht. Es war einfach, um einfach mal die Geschichte zu erzählen, was da passiert ist. Die Leute, die da immer hingegangen sind, so wird es halt immer in den Medien erzählt, dass es junge Leute sind, die keine Perspektive in Deutschland hatten oder die Kleinkriminelle waren oder unzufrieden waren oder mit Drogen zu tun hatten. Was 2014 und Mitte 15 passiert ist, das waren keine kriminelle junge Leute, das waren junge Leute, die auch aus der Schweiz sind da hingefahren, um zu helfen mit Geld, mit Kleider, mit Bücher für die Kinder und sind dann da unten praktisch festgehalten worden oder gesagt, entweder bleibt er hier oder er geht ins Gefängnis.
Und Sie haben das Buch eigentlich geschrieben, um diese Geschichte mal zu erzählen, um von Ihren Söhnen zu erzählen, um das mal richtig zu stellen, dass es gute Jungs waren. Und trotzdem nochmal meine Frage, ist das nicht ein hohes Risiko, wenn man das alles so öffentlich macht, diese ganze Versuche der Kontaktaufnahme und teilweise, und Sie hatten ja auch teilweise viel Kontakt mit Ihren Söhnen in Syrien. Bringen Sie nicht die Jungs, falls sie noch leben, unnötig in Gefahr mit der Öffentlichkeit?
Nein, also das Buch ging ja mehr auch, dass die Eltern, die Kinder verloren haben, einen Mut zu machen, an die Öffentlichkeit zu gehen oder nicht verzweifeln oder ihr Kinder nicht aufgeben, weil das machen ja auch sehr viele Eltern aus Verzweiflung, dass sie die Kinder einfach aufgeben, weil es sind immer ihre Kinder und bleiben ihre Kinder.
Ich finde es ganz interessant, wir hören uns mal an, Zitat aus dem Abschiedsbrief, den Sie Ihnen und Ihrer Frau geschrieben haben. Und wisset, schreibt der eine, dass ich euch beide liebe und ihr immer meine geliebten Eltern bleibt. Und ich weiß, oh Papa, dass du immer alles für uns gemacht hast, sodass es uns gut geht und wir Essen haben. Und ich weiß, oh Mama, dass du immer für uns da warst. Ich möchte euch sagen, dass ich durch euch die schönste Kindheit hatte, die ich mir vorstellen kann. Und ich werde euch dies nie zurückgeben können. Und weiter, ich möchte euch sagen, ich bin für meinen Herrn gegangen, um in Ehre und seinem Wohlgefallen zu leben, gegen die Ungerechtigkeit auf dieser Welt aufzustehen, in Furcht vor seiner Bestrafung und in Hoffnung auf seine Belohnung. Ja, es geht Ihnen sehr, sehr nah, das zu hören. Was mir aufgefallen ist, als ich das gelesen habe mit diesem O Mama, O Papa, diese ganze Art der Sprache, habe ich gedacht, klingt ganz schön nach Gehirnwäsche.
Ja.
Also das ist nicht die Art. Ihre Jungs waren damals 23 und 18. Jetzt sind sie 25 und 20. Das ist nicht die Art, wie junge Männer sonst reden,
Nein. Sondern
da war schon eine ziemliche Gehirnwäsche passiert.
Ja, es gibt auch, ich habe also sehr viele Eltern kennengelernt, die ihr Kinder verloren haben an den IS, die da hinten sind. Und da gibt es fast, ich glaube zu 90%, gibt es keine Abschiedsbriefe, wo die Kinder einfach nur weggegangen sind. Das war ja auch das Besondere, auch was der Staatsschutz für sie, wo sie überfordert waren, weil sie, wie sie die Briefe gelesen haben, auch Psychologen, Islamwissenschaftler, die ich kennengelernt habe, die haben alle gesagt, das macht normalerweise gar keinen Sinn. Dass jemand, der hingeht, um irgendwo zu kämpfen, um Krieg zu spielen, der schreibt seinen Eltern keine Abschiedsbriefe. Der geht einfach weg.
Was mich unglaublich verblüfft hat, ist, ein paar Wochen, nachdem ihre Jungs verschwunden waren, ich glaube so circa 6 Wochen, haben die sich ja auf dem Handy gemeldet.
Ja.
Und danach haben sie relativ oft miteinander telefoniert. Und das ist für mich völlig verblüffend. Waren die da noch gar nicht in IS-Gebiet? Ich meine, der IS lässt doch nicht Leuten seine Smartphones und dann können die mal ewig jeden Tag mit den Eltern telefonieren.
Nein, es war ja so, meine beiden Söhne sind ja Ende Oktober 2014 ausgereist. Und das erste Lebenszeichen habe ich nach 2 Monaten von meinem großen Sohn, der hat sich das erste Mal gemeldet, Mitte Dezember.
Der Jonas.
Ja, und mein kleiner Sohn dann, der hat sich einen Monat später erst gemeldet, weil der war irgendwie noch länger unterwegs oder im Auffangslager, weil der ja verheiratet war. Also ist.
Und die Frau ist auch mitgegangen?
Dieses Mädchen ist auch mitgegangen. Die hat er 2 Wochen vorher erst geheiratet. Also wir kennen das Mädchen beide, nicht meine Ex-Frau und ich. Und der große Sohn hat sich dann das erste Mal gemeldet unter der Woche. Es war morgens um 7 Uhr. Ich war gerade im Büro. Da waren auch meine Mitangestellte da.
Sie sind in der Immobilienbranche und sind selbstständig.
Ja, und da hat man dann so Lautsprecher gehabt. Ich habe dann nur geweint. Und hat er gesagt, dass mir halt alles sehr leid tut. Und er möchte sich entschuldigen, dass er uns halt anlügen musste, was sie ja nie gemacht haben. Dass es das erste Mal war, wo sie richtig lügen mussten, dass wir sie nicht festhalten oder sie nicht gehen lassen nach Syrien. Und das habe ich mir auch gesagt, das hätte ich auch gemacht.
Natürlich hätten sie ihn festgehalten. Sie haben ja den Jungs und den Freunden, die da mitgegangen sind, sogar ihr Auto geliehen, weil die sagten, sie fahren zu einer Hochzeit in Wien.
Nach Wien, ja.
In ihrem Buch hört sich das so an, als hätten sie dann relativ viel mit ihren Jungs eine ganze Weile telefoniert.
Ja, also ich habe mit meinem großen Sohn fast einen Monat lang, wo mein kleiner Sohn noch nicht da war, er wusste selber nicht, wo sein Bruder, er hat dann auch Panik dann gekriegt, er hat Angst gekriegt, er hat auch teils sind die Tränen gekommen, er hat auch gesagt, er wird abends auch heulen, wenn er schlafen geht. Und dann habe ich gesagt, dann komm zurück und macht dann, Papa, ich kann nicht zurück, ich muss erst den Lukas finden. Und wir hatten manchmal täglich 2-3 Mal telefoniert. Die müssen sich immer dann einloggen. Das sind 2 Internetleitungen aus Amerika, die da reingehen nach Syrien. Also wir haben die erste Monate haben wir sehr oft telefoniert. Ja,
können
also,
Sie sich das erklären? War er da gar nicht beim IS in der?
Nein, also er hat damals nie über den IS gesprochen. Er hat immer gesagt, er ist in Syrien.
Er hat nicht gesagt, wo genau er ist.
Nein, wo er genau ist, dürfte er nie sagen. Hat er auch nicht gesagt.
Wir hören uns nochmal ein Zitat an aus der Zeit, wo Sie öfter telefoniert haben. Jonas berichtete bereitwillig immer wieder davon, wie wunderbar das Leben im und für den Islamischen Staat sei, pries die Freizeit, die Brüder und Schwestern aus aller Welt. Es klang fast so, als sei Jonas in einem internationalen Jugendcamp. Mir war natürlich bewusst, dass der Islamische Staat durch die Beschreibung meines Kindes nicht besser wurde. Es handelte sich nach wie vor um eine extremistisch-religiöse Terrorvereinigung. Aber wenn ich das sage, dann rufen sie nicht mehr an, dachte ich. Also hörte ich einfach zu. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, den Kontakt zu meinen Söhnen wieder zu verlieren. Ich kenne nur Berichte von Leuten, die da zum Kämpfen hingegangen sind und die dann auch im Kriegsgebiet waren und es war unheimlich brutal, dass einer das eigentlich quasi wie so eine Mischung aus Ferienlager und Sozialarbeit schildert, habe ich überhaupt noch nie gehört. Konnten Sie sich diese Situation irgendwie erklären?
Nein, ich konnte es nur erklären, so im Nachhinein, was wir dann rausbekommen haben, auch durch Leute, die da unten in dem IS-Gebiet sind, die es geschafft hat, rauszukommen. Da, wo meine Jungs die ganze Zeit gelebt haben, das war an der türkischen Grenze, da war es definitiv immer ruhig gewesen, bis dann irgendwann Kobane eingenommen worden ist von der kurdischen Armee. Aber bis dahin war es ruhig.
Aber er war schon unter Kontrolle.
Ja, also er hat dann gemerkt am Telefon, er konnte nicht frei reden. Weil ich konnte ihm Sachen fragen, aber er konnte mir dann nicht drauf antworten. Richtig gemerkt habe ich das erst bei meinem Kleinen so, wie ich das erste Mal gemeldet habe. Weil ich habe ihn gefragt, wo warst du so lange, was ist passiert, bist du verletzt? Macht er, Papa, bitte nur über uns reden, über nichts anderes, nur über uns. Das Internet ist nicht so wie bei uns hier, dass jeder ein Telefon zu Hause hat oder eine Leitung. Die müssen in so einem Holzschuppen rein, müssen sich einloggen oder einkaufen. Und da sitzen dann Leute drin, die teils arabischer Abstammung sind oder Syrer sind, die eigenen Leute, die da hingegangen sind, praktisch ausspionieren, was erzählen die weiter. Der Junge, der es geschafft hat, rauszukommen, der hat uns ja dann auch mitgeteilt, dass die, wie sie dahin sind, da sind sie erst total überwacht worden, beobachtet und die mussten alles abgeben. Also er sagt selbst, Joachim, wir konnten nicht frei reden oder frei leben. Das war einfach zu gefährlich gewesen.
Hat einer von Ihren Jungs mal klar gesagt, wir wollen zurück?
Ja, beide.
Also Sie haben es richtig ausgesprochen?
Ja, gibt's auch eine Sprachbox, ja.
Und da waren Sie offenbar alleine. Da waren Sie irgendwie, hatten Sie da eine Möglichkeit?
Es war nachts um 2 Uhr, deutsche Zeit.
Haben Ihre Jungs das schriftlich gemacht oder?
Nein, per Sprachbox, per WhatsApp. Es war im März 2015, Anfang März. Mhm. Weil ich habe dann im Nachhinein dann erfahren, wie das funktioniert. Wenn die eine WhatsApp rausgeschickt haben oder eine SMS, dann haben sie die sofort gelöscht und haben dann an dieselbe Person was Neues rausgeschickt. Aber was anderes, dass die Leute das dann nachvollziehen, was hat er jetzt der Eltern oder Freunde irgendwie geschrieben. Das hat uns dann auch erst der Junge gesagt, der es geschafft hat, da rauszukommen.
Und haben Sie sich eigentlich Hilfe geholt? Haben Sie sich beraten lassen? Also Sie haben sich ja offenbar, als Ihre Söhne Muslime wurden, da haben Sie sich ja nicht beraten lassen. Das haben Sie ja irgendwie nicht gecheckt, wie schnell da die Radikalisierung vonstatten ging. Wann haben Sie sich denn mal Beratung geholt? Wie man das alles einzuschätzen hat, worauf man achten muss, wo die wahrscheinlich sind, dass man die jetzt nicht gefährdet oder so?
Nein, das hatte ich eigentlich sehr oft. Wir waren ja fast täglich bei der Polizei, haben das dann auch mitgeteilt, was meine Söhne gesagt haben, obwohl sie es ja eh wussten. Die haben ja mein Telefon abgehört. Da gab es keine große Hilfe, weder von der Polizei noch vom deutschen Staat, weil die waren von der Situation in Kassel damals überfordert gewesen.
Weil sich da so viele radikalisiert haben.
Weil da so viele und weil es, also ich habe eine Polizistin kennengelernt, eine sehr nette, die war Mitleiterin in der Soko und die ist aber jetzt nicht mehr da. Die hat mir mitgeteilt, Gerd, das ging so schnell bei ihrer Söhne. Das war das Unglaubliche für uns. Auch, wir konnten die ganze E-Mail, die ganze WhatsApp, alles konnten, also die SMS, alles von ihrer Söhne mehrere Jahre zurückverfolgen. Sagt er, und da gibt es nichts Negatives. Sagt er, es gibt nur ein ganz normales, gutes Verhältnis, wo sie zu ihren Söhnen haben. Oder ihre Söhne zu Freunden, immer nur ganz normal geschrieben. Sie waren überfordert, überlastet, dass das so schnell einfach ging.
Jetzt sprechen wir nochmal über die Zeit davor. Mhm. Also Ihre Söhne sind bei Ihnen aufgewachsen und Ihre Ehe wurde getrennt 2006,
2007 sind wir auseinandergegangen.
2006, 2007, aber Sie schreiben eigentlich, Sie hatten freundschaftliches Verhältnis.
Ja, ja, wir sind ja auch noch beide verheiratet, also es ist keine Scheidung. Wir sind auch sehr oft noch zusammen in Urlaub gefahren, die Kinder.
Sie haben eigentlich immer eine sehr enge Beziehung zu Ihren Söhnen gehabt, auch eine sehr liebevolle Beziehung.
Ja, ich glaube, ich hatte eine engere Beziehung zu meinen Söhnen gehabt, wie jetzt meine Frau, weil die Söhne, glaube ich, mehr auch auf mich fixieren, weil sie bei mir gearbeitet haben oder weil wir halt einfach über alles drüber geredet haben.
Ihr Ältester, also der Jonas, ging zum Studieren nach Berlin. Und
auf die Schauspielschule.
Auf die Schauspielschule und der Kleine war eigentlich irgendwie immer im Schlepptau von dem Größeren. Der ist dann gleich hinterher und wollte Fotograf werden. Mhm. Und Sie schildern, dass Sie da in Berlin, Sie waren sehr gut ausstaffiert materiell. Also Sie verdienen schon sehr gut und da schildern Sie eigentlich, dass die Jungs ganz schön viel gefeiert und Drogen und...
Also mein großer Sohn hat mir einmal erzählt, der Lukas, dass er halt in Berlin gewisse Partys gibt es da werden halt Drogen genommen, da wird sehr viel Alkohol. Das war eigentlich mit ein Grund, warum er kein Schauspieler werden wollte. Die Lehre hat er ja fertig gemacht. Wie dann 2014 im Frühjahr mein großer Sohn aus Berlin zurückgekommen ist.
Da hatten die beide eigentlich so ein bisschen die Nase voll von dem lockeren Leben, ne?
Das war dann, glaube ich, ein Zeitpunkt, wo mein großer Sohn, der ist ja 2014 nach Kassel zurückgekommen, um bei mir in die Firma mit einzusteigen, weil er wollte ja seine Freundin, die hat auch den Islam dann angenommen, mit ihr wollte er eine Familie gründen und wollte aber auch noch eine Lehre machen als Bürokaufmann im Immobilienbereich. Und da hat er dann seinen Schulfreund wieder kennengelernt, der dann...
Dieser Junge, den Sie Sebastian nennen.
Ja, Buch. Und so ist der dann in die Szene wahrscheinlich mit reinkommen. Zum Islam erstmal, also erst den Islam angenommen haben. Dann hat es wahrscheinlich mein kleiner Sohn auch toll gefunden, das Ganze. Und dann hat er den auch angenommen. Und so war das dann 2014, wo das so extrem schnell dann ging. Das ging ja bei meinem großen Sohn ein halbes Jahr, bei meinem kleinen 3 Monaten.
Wo war dann Vakuum bei den Jungs? Was war der Punkt? Was suchten die, dass die dermaßen ansprechbar waren? Wenn man das hört oder liest, dann hat man das Gefühl, wie Schwämme haben die das aufgesogen?
Ja. Mein großer Sohn, das war einer, wenn der was macht, macht das 100% und steigert sich so richtig rein. Also die hatte Unmenge an islamische Bücher gekauft, aber jetzt keine Bücher, wo irgendwelche Kampfsachen drin sind, sondern islamische, wissenschaftliche, richtige Bücher, um den Glauben kennenzulernen, den Islamglauben. Und die hatten dann also sich regelrecht so reingefressen in das Ganze. Und dann sind sie teils eingeladen worden, immer zum Kaffee trinken, zum Tee trinken. Und da ging es dann los mit den Videos oder YouTube-Filmen, die sie dann gezeigt haben, dass da unten Bomben fallen, dass die Kinder umkommen. Wir müssen da hin, wir müssen da helfen.
Wenn Sie sich heute fragen, an welchem Punkt hätten Sie als Vater was anders machen können, haben Sie heute eine Antwort?
Der Punkt wäre heute, wenn heute meine Söhne kommen würden und sagen, Papa, wir wollen den Islam annehmen, das würde ich mit aller Mittel dagegen kämpfen. Es hat nichts mit dem Islam zu tun. Ich bin enttäuscht von den Islamvereinen in Deutschland. die sind für mich mitverantwortlich, dass es diese radikale Leute in Deutschland gibt, die für den IS die Jungs und Mädchen anwerben. Bis heute sind sie nicht in der Lage, sich öffentlich zu distanzieren und sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun, geht da bitte nicht hin, hört euch den Scheiße nicht an, die Lügen, das sind Mörder. Sie tun sich öffentlich nicht distanzieren von dem IS.
Also vom IS haben sich ja schon sehr viele...
Ja, aber sehr wenig öffentlich.
Also sie gehen auch in den Moscheen nicht massiv gegen sie Nein. vor, offenbar.
Nein.
Als ich das Buch so gelesen habe und so gelesen habe, dass ihre Jungs ja doch ein wirklich tolles Leben hatten. Mhm. Also sie haben ihnen alles ermöglicht. Man hat trotzdem das Gefühl als Außenstehender, dass die so ein geistiges Vakuum hatten. Dass es zu diesem ganzen vielen prima Leben und Feiern und alles toll haben und wunderbare Reisen, dass es nichts gab, wo die wussten, wofür sie eigentlich leben.
Mhm. Wo sie den Glauben angenommen haben, dann ging es dann irgendwann mal los zum Schluss, die letzten 3-4 Wochen, wo sie gesagt haben, das Leben hier hat doch keinen Sinn. Hier auf der Welt bist du nur, um Gutes zu tun.
Die haben sich eigentlich gesehnt nach einem Konzept, was ihnen einen tieferen Sinn gibt.
Ja, einen tieferen Sinn. Oder was bei sehr vielen jungen Leuten, die ich kennengelernt habe, auch da unten an der Grenze, die echt so fest dran glauben, dass es Paradies gibt, dass es nur ein kurzes Leben hier ist und die so überzeugt sind, dass sie in den Tod rennen. Was geht in einem jungen Mensch vor, der sich einen Sprengstoffgürtel anzieht und bringt sich selbst mit um und andere Leute, um so fest daran zu glauben, dass es das Paradies gibt?
Aber Sie haben ganz sicher aus dem Kontakt mit Ihren Söhnen den Eindruck gewonnen, dass Ihre Söhne das nicht vorhaben?
Nein, da können Sie auch den Verfassungsschutz. Es gibt nie diese Andeutung, es gibt nie diese Rede. Es gibt einfach nichts propagandamäßig von meinen Jungs aus.
Ja, Sie haben ja schon gesagt, dass Sie sie eingeladen haben. Sie haben das auch sofort befolgt und sind dann an der Grenze nicht durchgekommen. Inzwischen waren Sie ja unheimlich oft da. Können Sie es noch zählen, wie oft Sie an der türkisch-syrischen Grenze waren?
Ich glaube, an der türkischen Grenze, syrische Grenze, bestimmt 18 bis 20 Mal war ich da gewesen.
Und wer sind die Leute, mit denen Sie da sprechen, die Ihnen helfen oder auch nicht helfen?
Also Sie lernen schon Leute kennen, wo man schon Angst kriegt, wenn man nur mit denen Kontakt aufnimmt. Und dann gibt es wieder sehr liebenswerte Leute, die es auch ernst meinen. Da geht es nicht nur ums Geld, da lernen sie auch sogar die Frauen kennen, die Familie kennen.
Also sie lernen Leute kennen, die ihnen wirklich versuchen zu helfen. Sie lernen Schleuser kennen, sie lernen Schwerkriminelle kennen.
Ja, es gibt ja viele Eltern, die an die Grenze dahin sind, wo die Kinder drüber sind. Da gibt es ja viele, die aus Europa dahin gefahren sind. Da stehen dann da Leute, die versuchen, deine Eltern, die Schmerz haben, die verzweifelt sind, mit Lügereien das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Und hat es bei Ihnen teilweise echt was gebracht? Oder war es eigentlich mehr oder weniger vergeblich, diese ganzen Reisen?
Nein, also man hat es beides. Es waren Sachen, die waren vergeblich, da war das Geld halt weg. Aber wir haben auch viele Leute kennengelernt, wo wir die Jungs gefunden haben, dass sie nicht tot waren. Nach dem WhatsApp, was ich von meinem Sohn bekommen habe, übers Handy, dass meine Söhne tot wären im März letztes Jahr.
Also da hatten Sie so eine IS-Botschaft bekommen, dass die beiden für Allah gefallen
ja,
sind.
Ja, die ist von meinem Sohn, seinem Handy, ist die an mich und an meine Ex-Frau gekommen. Und danach haben wir dann die ersten richtigen Leute kennengelernt, die dann uns über die Registrierung, weil die müssen sich beim Einreisen, werden die registriert. Da haben wir dann eine Registrierung gesehen, wo meine Söhne umgezogen sind, von dem einen Ort, wo sie waren, in den nächsten Orten. Das Dokument ist echt, weil es war ein IS-Stempel mit drauf.
Dann, das konnten Ihnen auch die Experten bestätigen, dass das ein echter Stempel war.
Ja. Letztes Jahr im Dezember haben wir dann eine Registrierung gesehen, dass 15 bis 17 Deutsche verschwunden sind. Weder tot sind beim IS noch in Gefangenschaft, die sind einfach verschwunden. Da waren auch die 2 arabischen Namen von meinen Söhnen mit drauf. Dann haben wir dann über Umwege, über syrische Leute dann die Telefonnummer von meiner sogenannten Schwiegertochter praktisch bekommen. Die haben wir dann auch angerufen an der Grenze mit einer syrischen Nummer, dass er auch dran geht. Und es ging ungefähr so 6 bis 10 Minuten, das Gespräch. Und da habe ich sie gefragt, bist du das Mädchen aus Kassel, aus Baunatal? Und da macht sie, ja, ich bin das. So, wer ist denn dann? Sag ich, ich bin der Papa von Jonas und Lukas. Und sag ich, kannst du mir bitte die beiden geben? Ich will mit denen reden. Und macht sie, Joachim, die sind beide nicht da. Und sag ich, wo sind sie? Macht sie, ich weiß es nicht. Sag ich, sind die tot? Sind die wirklich tot? Macht sie, nein, definitiv, bitte glaub mir, definitiv, die sind nicht tot. Nur ich weiß nicht, wo sie sind, aber die sind nicht tot. Und habe ich gesagt, kriegst du von dem sogenannten Islamischen Staat Bescheid, wenn dein Mann umkommt? Macht sie, ja, wir kriegen Bescheid, aber die sind nicht tot.
Und dann haben sie eines Tages eine sogenannte Lossagung bekommen. Wann war das?
Das war Mitte März 2015.
Das war ja ein unglaublicher Hammer für Sie. Da haben Sie quasi von Ihren beiden Jungs Videos bekommen. Wir können uns gleich mal ein Zitat anhören, aber was sah man da in den Videos?
Da sitzen sie beide an einem Berg mein großer Sohn hat auch eine Waffe in der Hand, sehr ernst, und tun auch sich nicht gegenseitig angucken, also nur geradeaus oder teils auf dem Boden. Also wenn der eine rennt, guckt der andere immer weg oder guckt auf den Boden, als würde er sich schämen. Und dann kommt halt die Lossagen, dass sie sich lossagen müssen von mir.
Und das Ganze ist irgendwie mit islamischen Formeln unterlegt?
Ja, eine ganze Menge, ja.
Wie war der Eindruck für Sie?
Also wenn Sie den Text, die Stimme hören und Sie hören die Jungs normal reden, dann merken Sie schon, das ist sowas, was Sie einstudieren mussten und mussten den gewissen IS-Ton dann praktisch daraus versauen.
Also wir hören uns da mal ein paar Sätze draus an. Entweder du bist mit uns oder du bist gegen uns. Du arbeitest gegen uns, gegen den islamischen Staat, und das bedeutet, du arbeitest gegen den Islam. Du hast jemandem geholfen, hier abzuhauen. Ob diese Person freiwillig gehen will oder nicht, ist egal. Du bist es gewesen, der die Wege geebnet hat und das finanziert hat. Bis zu unserem Tode arbeitest du gegen uns und wir gegen dich, wenn du es so willst. Jeder Bruder hier im islamischen Staat, jeder Muslim ist mir lieber als du selber, obwohl du mein eigener Vater bist. Jeder einzelne Bruder ist mir lieber als du. Furchtbar.
Ja, furchtbar, ja.
Also wenn man das so liest, dann denkt man, tja, das sind alles so eine Formeln, aber kann ja sein, dass die jetzt tatsächlich so denken, dass die wirklich so viel Gehirnwäsche durchlaufen haben. Das Gefühl hatten sie aber nicht.
Nein, weil der Junge, der es geschafft hat, rauszukommen, der hat ja zu uns gesagt, zu mir, sagt er, Joachim, dann werden auch die Angehörigen bestraft. Das Problem ist, sagt er, weil du mir geholfen hast, weil du der Vater bist von deinen zwei Jungs. Dann mussten die sich dann lossagen. Sagt der Achim, und ich kenne den Lukas und den Jonas, ich war ja 5 Monate mit denen zusammen. Glaub mir, nimm das bitte nicht für ernst, das mussten die einfach machen. Ne?
Dann ist danach der Kontakt abgebrochen, ne?
Die haben sich dann noch 3 Wochen lang bei meiner Ex-Frau gemeldet.
Nach der Lossagung?
Ja, ja.
War weiter der Kontakt zu der Mutter da?
Der war da, ja, ja. Die konnten sich ja da ganz normal melden. Und dann kam dann irgendwann, ich glaube nach 3 oder 4 Wochen, dann die Todesanzeige von meinen Söhnen.
Wo sie angeblich für Allah gefallen waren. Und seitdem haben sie direkt überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt?
Nein, gar nicht. Nur mit dem Mädchen. Mit der sogenannten Schwiegertochter. Mit der hatte ich bis dieses Jahr, 25. Juni, Kontakt gehabt.
Und jetzt auch nicht mehr?
Nee, es war dann am 25. auch abgebrochen, das Ganze.
Sie sind ja, wie gesagt, sehr viel an die Grenze gereist. Und Sie sind sogar nach Syrien reingefahren. Ja. Wo waren Sie da?
In Kobane. Wir sind in Kobane rein, und das hat also die kurdische Armee das erobert letztes Jahr im März, April, glaube ich. Da sollen ja angeblich auch meine Söhne umgekommen sein. Und bis ich dann dort war, hat mir dann ein General, also wir konnten dann teils die Gefängnisse sehen. Da haben wir ein deutsches Mädchen nur gesehen in Gefangenschaft. Haben dann auch Bilder gezeigt gekriegt, weil die kurdische Armee, die tut so gut wie es geht, wenn die IS-Leute oder Kämpfer in Gefangenschaft nehmen oder die sind umgekommen, die werden dann fotografiert, die Europäer, weil die sehen das, dass das Europäer sind, die werden dann fotografiert, werden dann auch beerdigt oder teils so, wenn es noch geht, werden sie ausgewiesen, die Leiche. Ansonsten sagen die halt, dass da fast keine Deutsche mehr da waren, weil die Deutschen nicht kämpfen wollen, die würden alle abrücken.
Herr Gerhard, das ist eine unglaubliche Achterbahn, durch die Sie laufen, von Hoffnung und Verzweiflung und furchtbaren Nachrichten und dann wieder irgendwelchen Anzeichen, dass Sie doch irgendwie leben und nicht tot und auch nicht schwer verletzt sind. Wie überstehen Sie das als Vater? Was hilft Ihnen?
Also das stimmt schon, es ist ein Hoch und Tief. Ich habe mich halt verändert. Bei mir ist der Luxus erstmal weggefallen. Also ich konnte zum Beispiel die ersten 2 Monate in kein Restaurant mehr gehen, weil ich einfach nicht wusste, wo meine Söhne sind. Haben die was zu essen, haben die nichts zu essen? Ich habe keine Reisen mehr geplant, bin kein Wochenende mehr in 5-Sterne-Hotels gefahren. Das war alles weg. Und die ganze Freunde und Bekannte, also der Kreis ist riesengroß geworden von Freunde, Bekannte, fremde Leute, die es mitbekommen haben, auch jetzt, ob das international ist oder national, wo Leute anrufen und drücken die Daumen und aus der Türkei, aus Dänemark, überall haben Leute angerufen. Der Mut von Freunden und Bekannten, der ist groß, die einen unterstützen auch.
Sie halten irgendwie durch und Ihre Frau hält auch weiter durch.
Ja, sie ist ein sehr großer Rückhalt. Aber wissen Sie, warum ich durchhalte, glaube ich? Weil ich einfach weiß, dass meine 2 Söhne gute Kinder sind. Ich möchte denen 2 zumindest die Chance geben, wenn sie es packen, zurückzukommen, wenn sie leben, zu erklären, was passiert ist und warum sie dahin sind.
Ich hole euch zurück. Ein Vater versucht, seine Söhne dem IS zu entreißen. Mit Joachim Gerhard sprach Almut Engelin. Das Buch von Joachim Gerhard heißt »Ich hole euch zurück. Ein Vater sucht in der IS-Hölle nach seinen Söhnen«. Es ist im Fischer Verlag erschienen. Joachim Gerhard hält es immer noch für möglich, dass seine Söhne leben, und sucht bis heute nach ihnen.